Ja, hallo und herzlich willkommen zum FLM-Podcast vom letzten Tag des Fantasy-Filmfests in Berlin. Wir sprechen heute, nachdem wir uns in den letzten Tagen fast schon ein bisschen selbst gelangweilt haben, weil wir uns so einig waren über alle Filme, die wir gesehen haben, über einen recht kontroversen Fall. Wir haben gestern Abend den japanischen Animationsfilm The Skycrawlers von Mamoru Oshii gesehen und waren recht unterschiedlicher Meinung über diesen Film. Aber bevor wir uns jetzt gleich streiten, führe ich nochmal kurz in den Inhalt des Films ein. Also der Film spielt in einer Art Zukunftswelt, die aber nicht so richtig eine Zukunftswelt ist, sondern die sich eher so anfühlt wie eine Art parallele Vergangenheit. Also im japanischen Animationsfilm gibt es das ja häufiger, dass man so eine Art Parallelgeschichte spinnt, die von der Idee ausgeht, dass eben die Geschichte im 20. Jahrhundert etwas anders verlaufen ist, als sie nun tatsächlich verläuft. Wie genau das nun hier geschehen ist, das erfahren wir eigentlich nicht. So, aber wir erfahren halt, dass wir in einer Welt uns nun befinden mit dem Film, in der die großen Nationen eigentlich ihre Konflikte gelöst haben, nun keine Kriege mehr führen müssen. Der Weltfrieden ist im Grunde erreicht. Nun hat man allerdings festgestellt, dass dieser Weltfrieden eben nur in dem Moment hält, in dem Kriege geführt werden. Also ein sehr paradoxes Modell. Man stellt halt fest, dass die Menschen scheinbar das Konzept von Frieden nicht mehr verstehen und im Frieden zu leben eigentlich nicht mehr imstande sind, wenn sie eben nicht mit der Parallelrealität des Krieges konfrontiert ist. Nun werden die Kriege allerdings in dieser Welt nicht mehr von Nationen gegeneinander geführt, sondern man hat zwei große War Companies geschaffen, Rostock und Lautern, was ja sich erstmal anhört wie ein Fußballspiel in der zweiten Bundesliga. Allerdings statt des Strafraums wird hier eher der Luftraum miteinander ausgefochten. Also man führt halt große Luftschlachten in merkwürdig veraltet wirkenden Fluggeräten miteinander. Und The Skycrawlers erzählt uns nun von den Piloten, die eben diese Gefechte miteinander ausfechten. Das sind sogenannte Kildren, die offenbar in einer Reihe genetischer Experimente, also eine Art Abfallprodukt, entstanden sind. Das sind Menschen, die halt auf ewig im Körper von Teenagern gefangen bleiben, die nicht altern und, wie man dann schnell feststellt, die auch nicht sterben können und somit prädestiniert sind eigentlich für den Einsatz im Kriegsgeschäft. Der Film erzählt uns nun also von dem Dasein in der Basis einer dieser Piloteneinheiten. Wir haben da eine Handvoll Piloten und eine Mechanikerin, die auf einer Basis eben von der War Company Rostock alltäglich ihren Verrichtungen nachgehen und sich nun halt immer wieder eigentlich aus dem Nichts heraus in diese Luftschlachten stürzen. Der Film erzählt aus der Perspektive des Piloten Yuichi, der neu auf dieser Basis ankommt, dem aber alles seltsam bekannt vorkommt, der auch von den anderen offensichtlich als bekannt wahrgenommen wird. Der Film ist in diesen Momenten eigentlich durchtränkt von so einer Art Melancholie. Und es wird sehr schnell klar, dass halt irgendwas daran nicht so ganz stimmt. Es klärt sich dann sehr bald auf, dass eben diese Piloten nicht ausgetauscht werden, sondern stets die gleichen bleiben, die halt, wenn sie in einer Schlacht sterben, wenn sie abgeschossen werden, in einer Art neuen Identität, aber ohne Erinnerungen an eben ihre vorherigen Leben auf dieser Basis wieder auftauchen. Ja, ich möchte zunächst mal sagen, ich finde, es ist ein wunderschöner Film. Ich würde sogar sagen, es ist eigentlich der schönste Film, den ich auf dem diesjährigen Festival bisher gesehen habe. Es ist ein Film, der seine Form und seinen Gegenstand sehr schön, auf eine sehr schöne und eine sehr schlüssige Art zusammenbringt. Allerdings, die anderen haben das sehr anders gesehen. Stefan, wie hast du das gesehen?
Ja, es war nicht der schönste Film, den ich gesehen habe. Mittlerweile bin ich aber auch der Überzeugung, dass es anders als gestern Abend nicht der schlechteste war, den ich hier gesehen habe, weil ich mir nochmal meine Gedanken darüber gemacht habe und durch eifrige Lektüre im Internet auch rausgefunden habe, worum es in dem Film eigentlich geht. Und da ist auch schon für mich das Hauptproblem, dass bei den Filmen dieses Regisseurs öfter bei mir auftaucht. Also trotz mehrfacher Bemühungen habe ich bis heute nicht geschafft, Ghost in the Shell auch nur im Detail für mich zu erschließen. Wohingegen ich den Film Avalon sehr gern mag, und das habe ich auch in meinen Kritiken geschrieben, dass das bei mir vielleicht auch so das Problem ist, dass mir der kulturelle Anknüpfungspunkt in den Geschichten gefehlt hat, der bei Avalon natürlich nur mit den Bildern Osteuropas, speziell dieses zerfallenen Polens, da war. Und da bin ich besser in die Geschichte reingekommen. In die Utopie von The Skycrawlers bin ich sehr schwer reingekommen, weil der Film unglaublich langsam erzählt. Das ist also auch der Hauptvorwurf, den ich ihm mache. Er hat eigentlich nicht viel zu berichten. Das, was Jochen hier sehr konzise gerade dargelegt hat als Plot, entspinnt sich innerhalb von 2 Stunden durch minimale Informationen, die gegeben werden. Und es wird sozusagen auch vieles erst ganz am Ende klar. Ich bin zeitweilig beim Schauen des Films in tiefe Introspektionen versunken, sodass es vielleicht auch daran liegen mag, dass sich mir da ein Gesamtbild nicht hergestellt hat. Gestern Abend war ich der Überzeugung, dass der Film eigentlich nichts zu erzählen hat und in immer gleichen Panels das immer selbe zeigt. Durch diesen Konflikt zwischen CGI auf der einen Seite und sehr herkömmlichen oder flachen Zeichentrick auf der anderen Seite, dass das irgendwie alles sehr manieriert auf mich wirkt. Jetzt könnte man natürlich sagen, dass dieser Manierismus Programm ist, dass dahinter ein philosophisches Programm steht. Es wird im Film auch öfter angerissen, es werden Philosophen herbeizitiert. Gleich ganz am Anfang geht es schon mit Camus los. Das erschien mir allerdings alles etwas vulgär, sodass ich da nicht drauf einsteigen wollte. Jetzt weiß ich aber, dass man diese Ushii-Filme nun nicht einfach gucken kann. Also ich gebe das auch gerne zu, dass man nicht in so einen Film reingeht, um sich unterhalten zu lassen, sondern dass da schon Konzepte dahinter stehen. Vielleicht wird Jochen uns auf das Konzept dann auch noch bringen, das dahinter steht. Mir hat es sich auf Anhieb erstmal nicht erschlossen. Ja, Jochen, was sagst du denn dazu?
Ja, ich würde dir da zustimmen, dass der Film doch eine große Tiefe, so einen großen Resonanzraum entfaltet. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass man nun unbedingt einen Kanon an Sekundärliteratur braucht. Also ich zumindest habe den gestern nicht gebraucht, um sehr tief in diesen Film einzutauchen. Sondern das hat ganz wunderbar funktioniert eigentlich über diese Atmosphäre, die der Film entfaltet hat. Da scheint mir auch der eigentliche Kern des Films zu sein. Es scheint mir tatsächlich um eine Darstellung dieses merkwürdigen jenseitigen Zwischenraums zu gehen, den Mamoru Oshii hier eröffnet. Er erzählt ja von einer Gesellschaft, die gewissermaßen ihren Krieg outgesourced hat, die sich selbst eine Art Heterotopie geschaffen hat, in der nun eben ihre Konflikte, die es eigentlich nicht mehr geben sollte, ausgefochten werden. Dieser Krieg, der da geführt wird, hat aber keinen Gegenstand mehr, hat keine Motive mehr, er hat keine Ziele mehr, er ist halt nicht darauf angelegt, in einem Sieg zu enden oder in einem Waffenstillstand oder in einem Frieden zu enden, sondern es liegt in seinem Wesen, dass er eben grundsätzlich endlos fortgeführt werden muss. Das ist ein ganz seltsamer Raum, den der Film da aufmacht. Es sind auch seltsame Protagonisten, von denen er erzählt. Diese Protagonisten sind eben genauso in einer Art Zwischenraum verortet. Sie sind alterslos, sie können nicht altern, sie können nicht sterben. Sie müssen sich mit dem Gedanken beschäftigen, auf ewig diesem Handwerk nachzugehen, diesem Handwerk des Krieges und eben ohne jemals eine Auflösung erzwingen zu können. So gesehen scheint mir auch die Form, die der Film dafür wählt, eigentlich sehr angemessen. Also mir scheint, dass Inhalt und Form hier ganz wunderbar zur Deckung kommen, dass der Film sehr schön diese Art von Bewegungslosigkeit, auch von Zeitlosigkeit ausdrückt, die dadurch entsteht.
Also haben wir es hier mit der Nietzschen Dystopie der ewigen Wiederkehr des Immergleichen zu tun. Das würde ja zumindest auch erklären, warum zum Beispiel die Musik auch stark repetitiv war, aus immer nur diesen drei Phrasen bestand, die ewig wiederholt wurden. Wir sehen aber schon, es liegt offensichtlich vielleicht kein wirklich ästhetisches Problem der Produktion, sondern eines der Rezeption vor. Wenn man sich jetzt nämlich über diesen Film unterhält und der eine findet diese Verdopplung von Inhalt des Films zur Rezeptionssituation, also die Langeweile, die der Kinozuschauer verspürt, ist sozusagen ein Reflex der Langeweile, die im Film dargestellt wird, die Wiederkehr der einzelnen Comic-Patterns, der einzelnen Einstellungen, die Räume werden aus immer wieder den gleichen Blickwinkeln gezeigt, scheint das auch eine systematische Wiederholung, eine strategische Wiederholung dessen zu sein, die uns dazu bringen soll, eben auch in diese Schleife hineinzugeraten, bis hin zu der Tatsache, dass der Protagonist immer und immer wieder geboren wird und in die gleiche Situation hineingerät. Das rezeptionstheoretische Problem, das sich für mich dahinter verbirgt, ist nun das, dass man sich in dem Film ja auch durchaus negativ langweilen kann. Das heißt, ich sitze da drin und empfinde das als große Belastung, dass dieser minimale Plot es nicht schafft, mich irgendwie bei Stange zu halten, dass mir die Augen zufallen. Du hingegen empfindest es als Meditation. Wie kann man denn diesem Problem entkommen? Also ist das jetzt tatsächlich ein Qualitätskriterium, dass der Film diese Verdopplung vornimmt? Oder ist das ein Qualitätskriterium, dass der Film schlaue Zuschauer sucht?
Ich glaube, es ist kein Qualitätskriterium für den Film. Ich glaube, es ist tatsächlich, wie du schon angedeutet hast, eine Frage der Rezeption. Und ich glaube, es ist ein Film, der auch ganz bewusst und der zwangsläufig das Publikum sehr stark spalten wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass hier in den nächsten Wochen beim Fantasy-Filmfest noch der ein oder andere Zuschauer eher verstört herausgehen wird. Vielleicht dann auch, weil er eben die im Programmheft versprochenen spektakulären Luftschlachten erwartet hat und eben dachte, er geht jetzt da rein und schaut sich einen Action-Anime an. Das ist der Film mit Sicherheit nicht. Es ist kein Actionfilm und es ist im Grunde noch nicht mal ein narrativer Film. Also wie gesagt, mir scheint Der Film reagiert damit sehr, sehr, sehr konsequent auf seinen Gegenstand. Er erzählt halt in einer Welt, in der die große Kriegserzählung zu Ende erzählt ist. Er erzählt von einer Situation, in der es im Grunde nichts mehr zu erzählen gibt. Was soll noch erzählt werden, eben in dieser Welt, in der sich nichts mehr wirklich verändert, nichts mehr wirklich bewegt, in der immer nur das Gleiche endlos fortgeschrieben wird? Das ist definitiv nichts, was per se schon einmal etwas Positives über den Film aussagt, sondern ob der Film jetzt positiv oder negativ empfunden wird, das scheint mir tatsächlich aus der individuellen Rezeption zu entstehen. Auf mich hat der Film extrem affektiv gewirkt. Also ich saß eben wirklich drin, ich war verzaubert 2 Stunden lang. Du bist eher eingedöst und hast dich danach geärgert darüber. Ich denke mal, mit diesen sehr konträren Reaktionen wird man einfach leben müssen, wenn man über diesen Film spricht.
Setzt ihr nochmal zum übrigen Werk von Oshii ins Verhältnis? Das würde mich jetzt interessieren, weil ich ja erst im Nachhinein realisiert habe, dass ich Filme von dem Regisseur schon kenne. Also ich habe vorher einfach nicht nachgeguckt, was ja vielleicht auch von Vorteil sein kann. Hätte ich das mich vorher gemacht, hätte ich ja auch was mit in den Film hineingetragen, so wie du.
Es gibt auf jeden Fall eine ganze Reihe von Verbindungslinien, die zu anderen Filmen von Oshii gezogen werden können. Eine ganz offensichtliche wäre da zum Beispiel der Name Jinro. Also Jinro ist in der Erzählung der Pilot, der in Yuichi gewissermaßen wiedergeboren ist, der im Film selbst nicht mehr vorkommt. Oshii hat um diese Figur, um dieses Konzept des Jinro eigentlich einen ganzen Filmzyklus gedreht vorher. Es gibt eben einen Anime, für den er das Drehbuch geschrieben hat, der ganz direkt Jinro heißt. Jinro bedeutet aus dem Japanischen übersetzt so viel wie der Wolfsmann, der Wolfsmensch, aber nicht im Sinne von Werwolf. Da gibt es nochmal ein anderes Wort für, sondern eher in so einem märchenhaften Sinne. Also dieser Jinro zum Beispiel, der Film greift eher ein Rotkäppchen-Konzept auf, also die Geschichte des großen bösen Wolfs. Und in diesem Zyklus, den er da rumspinnt, wo etwa noch seine Cinema Trilogy, eine Reihe von Realfilmen, im Gegensatz eben zu diesen beiden Animes, einzuordnen wäre, erzählt er eigentlich eine etwas klarere Dystopie, auch nicht wirklich, weil die Formen, die er dafür wählt, wesentlich zersplitterter und zerschlagener sind und experimenteller sind. Aber da erzählt er halt von so einer Art faschistoiden, paramilitärischen Spezialeinheit, die eben das Japan der Zukunft oder eben auch wieder einer solchen Parallelvergangenheit oder Parallelgegenwart sich unterworfen hat und verhandelt eben nun diese Probleme auch von Gewalt und Unterdrückung und Gegengewalt in diesen Filmen. Mir scheint, dass The Skycrawlers sich nun ganz bewusst eben außerhalb dieser Erzählung beziehungsweise nach dieser Erzählung positioniert. Dass es eben um eine Welt geht, in der all diese Schlachten bereits gefochten sind.
Ja, gut. Damit hätte ich dich ja quasi widerlegt, dass man nichts mehr in den Film hineinbringen muss, um ihn gut zu finden. Nein, du hast dich sogar selbst widerlegt. Ich kann dem nicht viel hinzufügen. Ich würde jetzt einfach an dich abgeben für die Schlussworte, vielleicht eine Schlussbemerkung und dann kannst du abmoderieren.
Ich habe keinesfalls gesagt, dass man nichts an diesen Film herantragen kann. Man kann auf jeden Fall, man kann eine ganze Menge an den Film herantragen. Ich finde nur, man muss nicht. Man kann tatsächlich auch, ich bin der Meinung, dass dieser Film sich selbst sehr gut trägt und zumindest mich für diese 2 Stunden auch sehr gut getragen hat. Ich würde vielleicht nochmal abschließend eine Verbindungslinie ziehen wollen zu einem Film, den wir vorher auf dem Festival gesehen und auch besprochen haben, nämlich den Film Moon, der ja in mancher Hinsicht im Hinblick auf diese ewige Wiederkehr des Gleichen, auf dieses Nicht-Sterben-Können, sondern immer wieder im neuen Körper wieder auferstehen, eigentlich ein ganz ähnliches Thema behandelt. Auch da haben wir den Film schon relativ kontrovers wahrgenommen und da war ich derjenige, der nicht so ganz überzeugt davon war. Und ich würde auch tatsächlich nochmal eine Lanze brechen wollen dafür, dass The Skycrawlers eigentlich der bessere Film ist im Umgang mit diesem Thema. Einfach deswegen, weil er es sich und auch ein Stück weit vielleicht dem Publikum nicht so einfach macht. Also Moon wäre halt wirklich das perfekte Beispiel für den Film, der eigentlich ein sehr vergleichbares Thema ins Narrative bringt. Also Moon funktioniert eher wie eine Short Story. The Skycrawlers würde ich fast eher wie ein Gemälde betrachten. Also das Malerische von Mamoru Oshii scheint mir hier viel mehr im Zentrum zu stehen. Moon verrät meiner Meinung nach auch seine Prämisse so ein Stück weit, indem er es eben letzten Endes in so eine Art Schlusspointe herüberrettet, indem er diesen Kreislauf sehr, sehr simpel durchbricht und damit ihm damit auch so ein Stück weit die Tragweite nimmt. Ich moderiere hier einfach mal ab. Wir hören uns dann gleich nochmal zu Mython.